Wo sind diese Berge heute Morgen? Wo sind die Mauern? Mit Jesus dürfen wir sie überwinden. Es ist wirklich einzigartig, wie er liebt, wie er unser Leben reich macht, wie er uns beschenkt mit Gutem, was er für uns vorbereitet hat. Er investiert sich wie dieser gute Hirte, der nach seinen Schafen schaut, der ihnen nachgeht. Das tut er auch heute Morgen. Unser Aushilfskellner, wie er sich letzten Sonntag selbst bezeichnet hat, hat einen guten Job gemacht. Heute ist der leitende Kellner wieder da, ja? Das Menü am letzten Sonntag war gut bekömmlich und richtig gut serviert. Und ich habe heute von dem Besitzer dieses Restaurants hier eine Speisekarte mitgebracht, die vielleicht für den einen oder anderen etwas Schwarzbrot bedeutet. Und ich habe sehr intensiv für diesen Morgen gebetet und Gott hat mir ein besonderes Menü aufs Herz gelegt, was ich euch weitergeben möchte. Aber bevor ich das tun möchte, möchte ich eine eigene Erfahrung aus dieser Woche erzählen, die mir persönlich wichtig geworden ist. Wir haben am Freitag mit einer neuen Connect Group begonnen zu dem Thema Gemeindegründung. Unser Anliegen ist da so, Gefäße aufzustellen, die Elisa, die Witwe, angewiesen hat, als sie in dieser Situation war, dass sie nicht zu essen hatte. Stell Gefäße auf und ich werde für dich beten, beziehungsweise Gottes Verheißung war damit verbunden, dass dann in diese Gefäße hinein von Gott etwas gefüllt wird, nämlich das Öl der Versorgung als ein Bild, dass Gott auch etwas Neues in diese Gefäße hineinfüllen wird. Wir haben ja sehr dazu ermutigt, mit Connect Groups anzufangen. Ich bin super froh darüber, dass wir mit 11 neuen Gruppen angefangen haben in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob alle Gruppen zustande gekommen sind, darüber bin ich jetzt nicht informiert. Aber so die Erfahrung, die ich persönlich auch dabei gemacht habe, ich bin in 2 neuen Gruppen jetzt drin, ist, es ist wichtig, auf das Wasser hinauszugehen. Ich wusste nicht, wer in diese Connect Group am Freitag kommen würde. Ja, der eine oder andere hatte sich angemeldet, aber das war dann noch so ein bisschen wackelig im Vorfeld. Und dann waren wir dort am Freitagabend zusammen. Wir waren im Seelsorgeraum der B45 drüben. Und es war ein richtig starker Abend. Wir haben eine richtig gute Gemeinschaft miteinander gehabt. Und ich habe empfunden, so jeder, der heute Abend hier ist, ist von Gott gerufen, mit dabei zu sein. Und ich bin sehr gespannt, was aus dieser Connect Group werden wird. So, ich möchte euch an dieser Stelle auch ermutigen, euren inneren Impulsen zu folgen und selber da auch kreativ drinne zu werden, auch was Neues anzufangen, selbst wenn sich das zu Anfang ein bisschen schwer angehen lässt oder wenn das nicht gleich so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Aber lasst euch wirklich da ermutigen, in diese Richtung kreativ zu sein, denn letztendlich ist es so, dass wir in einer Gemeinde unserer Größenordnung nur dann wirklich Beziehungen miteinander leben können, wenn wir auch in kleinen Gruppen drin sind und wenn wir in kleinen Gruppen ein Miteinander pflegen, was die Beziehungsebene ganz stark betont und man lernt doch ganz viel auch von den anderen kennen, wenn man so in einer kleinen Gruppe ist. Das nächste, was ich noch besonders betonen möchte, ist, dass wir, und vielleicht kannst du die Folie dazu mal einblenden, lieber Timo, dass wir mit etwas beginnen werden, was wir Next Steps nennen. Next Steps ist etwas, wo wir in Zukunft ein Werkzeug entwickeln wollen, wo wir denjenigen, die neu in unserer Mitte sind oder die noch nicht so lange da sind und die mehr über die Gemeinde und über auch unsere Inhalte und so weiter kennenlernen wollen, wo wir die gerne mit hineinnehmen wollen. Wir stellen uns so vor, dass dieses Next Steps regelmäßig laufen wird. Wie genau, das wissen wir noch nicht. Und das Gute daran ist, dass man nicht dafür extra herkommen muss, sondern wir wollen das jeweils nach dem Gottesdienst die Möglichkeit anbieten in einem Nebenraum. Es werden ganz unterschiedliche Personen daran beteiligt sein, die diesen Kurs durchführen werden. Es wird so etwa eine Stunde jeweils gehen und ist dafür gedacht, so das, was wir als Gemeinde miteinander leben, das auch gerade denjenigen, die neu in unserer Mitte sind, transparenter gegenüber zu machen, dass ihr auch Fragen stellen könnt und dass ihr auch in Dinge tiefer reinkommen könnt. Und wir haben das unter dieses Motto gestellt: Komm, entdecke, lebe mehr. Und die genauen Informationen werden wir auch nochmal auf elektronischem Wege verteilen, beziehungsweise am nächsten Sonntag kann man die dann auch gedruckt mitnehmen oder ihr macht euch gerade ein Foto von dem Plakat, was ihr im Foyer findet. Das nochmal von meiner Seite, was ich betonen möchte, bevor ich jetzt mit euch in das Thema hineingehen möchte, wo ihr gerade eben die Folie schon gesehen habt. Ich möchte heute über Generationenverantwortung in Beziehung sprechen. Ein vielleicht eher ungewöhnlicher Gedanke, magst du sagen. Und ich möchte heute bewusst zu der älteren Generation sprechen. Mit älter meine ich also nicht mehr jugendlich und nicht mehr junge Erwachsene, sondern die Elterngeneration. Also nicht erst ab meinem Alter aufwärts, sondern ja, zu denjenigen quasi, die mitten im Leben stehen oder die auch schon in der späteren Lebensphase stehen. Heute ist die junge Generation nicht da und ich nutze diese Gelegenheit, um mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal das tun, wenn die junge Generation dabei ist. Und ich möchte das so tun, da, dass wir als Gemeindefamilie davon profitieren können, aber ich möchte es auch so tun, dass unsere Gäste oder diejenigen, die zum ersten Mal in unserer Mitte sind oder nicht so häufig hier waren, dass ihr auch davon etwas mitnehmen könnt. Ich möchte darin klar sein, ich möchte keinen Druck auf uns alle legen, aber ich möchte uns an unsere Verantwortung erinnern. Und ich möchte uns Hoffnung heute Morgen vermitteln, dass Jesus auch aus dem größten Dilemma, aus der größten Zwickmühle, wie wir am Donnerstag im Seniorenkreis gesprochen haben, einen Ausweg für uns hat. Und in der Vorbereitung habe ich dieses Bild gefunden und das hat mir gut gefallen. Das ist an der Klagemauer in Jerusalem, wie ein Vater mit seinem Sohn dort steht und ihn in Dinge einführt, die den Glauben betreffen, die das Gebet betreffen, die das Leben betreffen. Und ich würde gerne, dass wir uns auf diese Verkündigung nochmal so miteinander im Gebet einstellen und dann wollen wir einen Bibeltext aus dem Alten Testament miteinander lesen. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen gemeinsam über dieses Thema der Generationenverantwortung nachdenken dürfen. Ich bete vor allen Dingen so für die Väter- und Müttergeneration, für die Großelterngeneration in unserer Gemeinde, dass wir aus diesem Thema heute Morgen ganz viel ziehen können. Ich danke dir für diese Bilder, die du uns heute Morgen gegeben hast in der Lobpreiszeit, dass wir neue Stiefel anziehen dürfen, um neue Schritte zu tun und dass wir uns anders ernähren dürfen. Das ist wirklich so gut zu wissen, dass du uns das zusprichst. Dein Wort ist wirklich die richtige Speise und uns wird heute, so wie Hans-Jürgen auch schon gesagt hat, so viel Verschiedenes angeboten, was unsere Denke prägt. Und ich bete, dass unsere Denke von dir und deinem Wort und von deinem Wesen geprägt. danke dir, Herr, dafür. Lass uns 2. Mose 17 aufschlagen. Wenn du eine Bibel dabei hast, bitte schlag es mit auf, denn wir haben den Text heute nicht auf der Leinwand, sondern du musst entweder auf meine Worte gut zuhören oder am besten auch selber mitlesen. Ich lese heute Morgen wieder aus der Neues Leben Bibelübersetzung. Es ist eine Geschichte, die viele von uns aus der Kinderstunde kennen. Wenn wir im Kindergottesdienst gewesen sind, dann haben wir diese Geschichte gehört, weil sie eine sehr eindrückliche Geschichte ist. Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua, wähl dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Dann wies der Herr Mose an: Schreib dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Banner. Er sagte: Schwört dem Herrn Treue. Der Herr führt Krieg gegen die Amalekiter von Generation zu Generation. Es geht heute Morgen in Fortsetzung auch vom letzten Sonntag um das Thema der Beziehungen. Und da ist diese Geschichte von Mose, von Josua, von Aaron und Hur und den Amalekitern vielleicht etwas ungewöhnlich. Was hat die denn mit Beziehungen zu tun? Wir wollen sie nochmal durchgehen, ohne dass ich sie gleich auslege, sondern uns nochmal die Fakten vor Augen halten. Das Volk Israel war also gerade aus Ägypten ausgezogen, hat Gott erlebt und es waren richtig krasse Wunder, die Gott getan hat da. Er hat das Meer geteilt, hat sie mit Manna versorgt, mit Wasser versorgt. Es waren richtig große Wunder. Und jetzt in Kapitel 17, da kommt der erste Kampf auf dieses Volk zu, als es unterwegs ist. Und das hat so die Geschichte vorgezeichnet des Volkes Israel. Es waren ja später immer wieder Kämpfe, die das Volk gehabt hat. Israel wurde angegriffen, hat den Kampf nicht selbst gesucht. Und Josua musste mit Männern gegen die Amalekiter kämpfen. Josua stellt sich auf den Berg, auf den Hügel, und er hebt diesen Stab als ein Zeichen für die Autorität Gottes. Ob er jetzt gebetet hat, das wissen wir nicht genau. Das wird uns nämlich hier nicht beschrieben. Wir können es vermuten, aber es wird zumindest in dieser Bibelübersetzung, die ich hier habe, nicht ausdrücklich gesagt. Ich habe das jetzt nicht in anderen Übersetzungen groß verglichen. Aber immer wenn Mose den Stab oben hatte, dann interessanterweise hatte Israel die Oberhand, aber es wurde auf die Dauer schwer, den Stab hochzuhalten. Der Stab als ein Zeichen für die Autorität Gottes. Und dann kommen Aaron und Hur zur Hilfe und sie stützen ihm die Arme. Sie bauen jeweils Steine da auf, dass sie überhaupt das schaffen. Und du kannst das ja mal probieren, wie das ist, wenn du längere Zeit die Arme oben hältst. Im Lobpreis schaffen wir das noch für einige Zeit, aber dann irgendwann geht das nicht mehr. Und selbst wenn man dann jemand anders darin stützen will, das ist auch ganz schwierig. Der Kampf dauerte lange an und es brauchte hier eine echte Aushaltekraft, um das weiter voranzubringen. Gottes Absicht war, dass Amalek grundlegend geschlagen werden sollte und dass die Erinnerung an Amalek ausgelöscht wird. Das verstehen wir neutestamentlich nicht so wirklich gut. Vom Alten Testament her wird ja oft in der Bibel eine Nomenklatur verwendet, die uns nicht so geläufig ist, die aber eine geistliche Übertragung hat. In Vers 16 heißt es, der Herr führt Krieg gegen die Amalekiter von Generation zu Generation. Haltet mal bitte diesen Satz so ein bisschen im Hinterkopf. Wir kommen später nochmal in der Auslegung darauf zurück. Und dann hat Mose einen Altar gerichtet und hier proklamiert, der Herr ist mein Banner. Diese Fakten, die wir aus dieser Geschichte sehen, wollen wir einfach mal im Hinterkopf halten. Ich möchte weitergehen mit uns, indem wir uns darüber Gedanken machen, wie es ist. Sind wir eigenverantwortlich oder sind wir beeinflusst? Ich hatte gesagt, Gemeinde und Generationen, das Volk Israel und Generationen. Gibt es eine Beeinflussung über Generationen hinweg? Und dann wollen wir uns über diese Frage Gedanken machen, gibt es eine Verantwortung der Generationen füreinander und für das Handeln der Generationen und welche Verbindungen gibt es? Vielleicht nicht so ein ganz leichtes Thema, ich habe ja heute Morgen schon gesagt, Schwarzbrot, aber ich kann das ohne zu übertreiben sagen, ich habe dieses Thema so für heute Morgen im Gebet empfangen und deswegen möchte ich es auch so weitergeben, wie ich das empfangen habe, auch wenn es vielleicht eine Herausforderung ist, das zu verdauen. Ich löse mich von dieser Amalek-Geschichte und gehe dieser Frage grundsätzlich mal nach. Wir stehen auf den Schultern derer, die vor uns da waren. Wir ehren die Generationen vor uns für ihr Werk und für ihren Dienst. Wir sind aber auch beeinflusst von dem, was Generationen vor uns getan haben. Ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auf uns. Das merken wir beispielsweise eindeutig an der Geschichte unseres Landes. Wir sind uns auch bewusst, dass Fehler und Schwachheiten der Vergangenheit ihre Auswirkungen haben. Wir leiden oft an charakterlichen Fehlhaltungen und Sünden vergangener Generationen. Wichtig ist, und da ist die Bibel in der Lehre ganz eindeutig, und das möchte ich heute Morgen auch betonen, wir sind nicht verantwortlich für das, was in Generationen vor uns geschehen ist, im Sinne von, wir sind dafür schuldig, im Sinne auch von Erbsünde, dass wir für das Versagen oder die Schuld, die Vorfahren auf sich geladen haben, dann Verantwortung tragen müssen oder darüber zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bibel spricht darüber sehr klar im Jeremia Kapitel 31. Diese Geschichte ist vielleicht dir in deinen Ohren gut bekannt, was dort heißt. Da geht es um die Trauben. Dann wird man auch nicht mehr sagen, die Eltern essen unreife Trauben und die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Jeremia 31, 29 bis 31. Nein, jeder wird nur für die Taten bestraft werden, die er selbst begangen hat. Es soll ausschließlich diejenigen stumpfe Zähne bekommen, die selbst die unreifen Trauben gegessen haben. Was meint das? Jeder ist für sich selbst verantwortlich, für seine Entscheidungen. Aber es gibt Einfluss, der über Generationen hinweggeht. Und dann Vers 31, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Das ist ein prophetisches Wort hin auf Jesus Christus, auf sein Werk, was er getan hat für uns. Und dieser neue Bund hat einen ganz neuen Charakter, nämlich dass durch Jesus Christus eine Befreiung von der Vergangenheit möglich ist. Eine Befreiung vom Fluch der Vergangenheit. Der Fluch ist durch Jesus gebrochen worden, er ist mit ans Kreuz genagelt worden. Aber wir sehen, wie dieses Thema in der Bibel schon eine klare Rolle und eine klare Dimension auch in sich trägt. Wir glauben daran, dass Kinder sich selber für den Glauben entscheiden müssen. Deswegen taufen wir ja auch keine Kinder. Wir rufen sie auf, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen, Glaube ist etwas, was man nicht vererben kann. Wir würden es gerne vererben, aber wir können es nicht. Und trotzdem merken wir, und hier sehen wir den positiven Einfluss, der da ist, dass wir unsere Kinder sehr positiv zum Glauben beeinflussen können. Und ich finde es klasse, dass in unserer Gemeinde Menschen über viele Generationen, teilweise 4, 5 Generationen da sind und auch gleichzeitig und gemeinsam hier sind. Aber Entscheidungen müssen wir selbst treffen, jeder muss die von uns treffen. Und trotzdem ganz wichtig, Entscheidungen, die wir für uns treffen, können aber auch Auswirkungen haben auf unsere Kinder, beispielsweise charakterliche Fehlhaltungen. Das wirkt sich eindeutig aus. Oder darf ich das noch ein bisschen konkreter ansprechen, wenn wir ein scheinheiliges Christentum leben? Das wird sich sehr negativ auf unsere Familie, auf unsere Kinder auswirken. Das können wir immer wieder sehen, in der Gemeinde können wir das sehen und das gibt dann sehr viel Anlass auch zu Gesprächen im Rahmen des sogenannten und allseits beliebten Flurfunks, den wir ja gut kennen in unserer Gemeinde. Lass uns das bewusst im Hinterkopf behalten, dass wir da nicht übereinander reden, auch nicht verurteilend übereinander reden, denn das ist nicht gut. Könnt ihr mit diesen beiden innerlichen Eckpunkten, die ich gesetzt habe, mitgehen? Auf der einen Seite diese Eigenverantwortlichkeit, ganz klar, aber auf der anderen Seite auch diese Beeinflussung zum Positiven und zum Negativen. Und genau an diesem Punkt möchte ich heute Morgen ansetzen für uns, dass wir alles daran setzen, durch unsere Haltung und durch unser Reden und das, was wir auch besonders in der Väter- und Müttergeneration, was uns da ausmacht, dass wir alles daran setzen, das Gute, was Gott uns gegeben hat, ehrlich, aufrichtig und authentisch zu leben und auch entsprechend weiterzugeben. Und das Negative, der negativen Entwicklung, mit aller Entschlossenheit und mit aller Klarheit auch entgegentreten. Und da möchte ich weiter konkret werden und über Bereiche sprechen, die mir Sorgen bereiten. Ganz global, wenn ich das jetzt sehe in der Entwicklung unserer Gesellschaft, aber ich spreche jetzt von unserer Gemeinde, ich spreche von anderen Gemeinden, ich spreche das, was ich sehe, was eine Entwicklung ist, die immer stärker wird. Ich möchte da die Beziehungsthematik ansprechen und heute Morgen mit euch darüber Gedanken teilen. Aber was mir am allermeisten Sorge macht, wenn ich sehe, dass das Wort Gottes nicht mehr als Autorität angesehen wird. Das ist eine Entwicklung, die ich in vielen evangelikalen Gemeinden beobachte. Evangelikal nennt man die Leute, die eigentlich entschieden Jesus nachfolgen und die persönliche Entscheidung und so weiter lehren. Das zersetzt sich immer mehr. Es ist eigentlich heute nicht mehr wichtig und da gibt es in den Generationen natürlich auch einen Konflikt und auch eine Denkveränderung drin. Das ist mir ganz bewusst. Es gibt keine wirkliche Wahrheit mehr, es gibt nur noch eine Sichtweise der Dinge. Das macht mir richtig Sorge, ihr Lieben. Weil das uns letztendlich die Grundlage für unseren Glauben wegnimmt. Und ich spreche jetzt nicht zur jungen Generation, da würde ich anders mit denen darüber reden. Ich spreche jetzt zur älteren Generation. Und dazu zählen die meisten von uns heute Morgen hier. Wenn menschliches Denken über das Wort Gottes gestellt wird, das finde ich ganz schwierig. Und jetzt nochmal die Beziehungsebene. Ich möchte auf die Familien zu sprechen kommen. Das war ja unser Thema letztes Mal und heute weiter. Wenn christliche Ehepaare nicht mehr miteinander beten und sich auseinanderleben, Krieg miteinander führen, anstatt miteinander sich gegen die Probleme zu wenden. Das macht mir Sorge. Wenn es in Familien Zwistigkeiten gibt, die dauerhaft da sind und die nicht entschieden angegangen werden, mit aller Entschlossenheit. Ja, man kann nicht alles lösen, weiß ich auch. Aber wenn das nicht entschieden angegangen wird oder wenn Glaube geheuchelt gelebt wird. Ich möchte hier niemanden persönlich angreifen, sondern möchte das ganz allgemein sagen. Das heißt, nach außen hin wird alles gut dargestellt und daheim wird das anders gelebt, als es öffentlich gesagt wird. Wenn Standards, die die Bibel uns gibt, nicht mehr relevant sind, das macht mir Sorge. Und wenn es beliebig wird, was zähle ich dazu namentlich? Umgang mit der Wahrheit. Leichtfertiger Umgang mit den Aussagen, die Jesus in Bezug auf Scheidung und Wiederheirat gibt. Umgang bei Männern mit Pornografie. Verwässerung der Bedeutung des Ehebundes durch zum Beispiel voreheliches Zusammenleben. Vorehelicher Umgang mit Sexualität. Das sind alles Bereiche, die werden immer beliebiger. Und das macht mir große Sorge. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich möchte dafür stehen, dass wir als Gemeinde wirklich hier eine klare Linie miteinander haben. Ja, ich möchte keine heile Welt hier predigen. Ich weiß, auch wir als Christen können scheitern. Und es ist gut, dass wir da nicht gesetzlich mit umgehen und sagen, es gibt keinen Ausweg daraus. Aber seht ihr nicht auch einen Zusammenhang zwischen zunehmenden Beziehungsproblematiken, die wir auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft und besonders in Familien haben, und einer inneren Verabschiedung von den Werten des Reiches Gottes? Ich sehe diesen Zusammenhang schon. Ich sehe ihn sehr stark. Und was meinen Einfluss angeht, was Gott mir gegeben hat, möchte ich dafür mich einsetzen, dass wir als Gemeinde, als Leib Christi, und meine Verantwortung geht ja auch noch über unsere Gemeinde hinaus, und da setze ich mich genauso dafür ein, dass wir wirklich sagen, wir wollen einen klaren Weg an dieser Stelle gehen. Wir wollen uns diesen Entwicklungen, die eindeutig in unserer Gesellschaft und auch in unseren Gemeinden da sind, wir wollen uns denen bewusst entgegenstellen. Wir wollen uns neu auch auf das Wort Gottes berufen. Ich möchte kein Moralprediger hier sein, aber ich möchte hier Verantwortung wahrnehmen und auch als leitender Pastor dieser Gemeinde auch hier eine klare Position beziehen. Liebe Gemeinde, lass uns an dieser Stelle zusammenstehen. Lass uns nicht auseinander uns bringen lassen durch irgendwelche Gedanken, die in eine andere Richtung gehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig heute Morgen. Und ich sage es bewusst auch in Abwesenheit der jüngeren Generation zu euch als der älteren Generation. Lass uns ein wenig in die Familiengeschichte nochmal hineinschauen. Wir haben ja über die Amalekiter vorhin gesprochen. Die sind scheinbar auf einmal da. Sie haben sich zu den erbittertsten Feinden von Israel entwickelt. Ebenso gehören zu den Feinden auch noch die sogenannten Edomiter. 4. Mose Kapitel 20 beschreibt uns, dass die Edomiter das Volk Israel nicht haben durchziehen lassen wollen. Sie mussten einen anderen Weg gehen. Oft haben wir in unserem Leben mit sogenannten Amalekitern zu kämpfen. Und wir denken, wo kommen die denn jetzt her? Aber lass uns ein wenig in die Familiengeschichte hineinschauen. Amalek wird von den Bibelübersetzern gerne oder Bibelauslegern gerne als ein Sinnbild für das alte Leben ohne Jesus Christus, das alte Fleisch, bezeichnet. Und rollen wir diese biblische Geschichte von Amalek, die wir da gelesen haben, mal von hinten her auf. Wir könnten auch noch weitergehen zu David und von da rückwärts dann zurückgehen, Salomo. Aber dazu haben wir heute Morgen nicht die Zeit. Bibelkenner, vor bitte, wer war der Stammvater der Amalekiter und der Edomiter? Weiß das jemand so aus dem Gedächtnis? Wer war das? Ismael, ja, noch ein Nein, eine Generation weiter nach vorne. Esau, richtig. Esau. Ihr kennt die Geschichte Jakob und Esau, der eine der Unbehaarte, der andere der Behaarte und der eine, der den anderen betrogen hat um das Erbe. Und schon Im Mutterleib haben diese beiden Jungs miteinander gekämpft. Sie waren zwei ungleiche Brüder. Und schon als sie noch im Mutterleib waren, hat Gott durch ein, dürfen wir das so sagen, prophetisches Wort über dem Leben dieser Kinder ausgesprochen, dass hier es zu einem Zwist kommen wird. Ich lese mal 1. Mose 25 ab Vers 21. Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Isaak betete daher für sie zum Herrn. Der Herr erhörte Isaaks Gebet und Rebekka wurde schwanger. Die beiden Kinder in ihrem Leib stießen sich jedoch und sie seufzten: Warum muss mir so etwas passieren? Sie befragten deshalb den Herrn. Der Herr antwortete ihr: Zwei Völker sind in deinem Bauch und zwei Nationen werden sich aus deinem Inneren trennen. Das eine Volk wird stärker sein als das andere und der Große wird dem Kleinen dienen. Und als die Zeit da war, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannten sie ihn Esau. Dann kam sein Bruder zur Welt, er hielt mit der Hand die Ferse von Esau, umklammert wurde deswegen auch Fersenhalter genannt. Deshalb nannten sie ihn Jakob, das bedeutet das nämlich. Isaak war bei ihrer Geburt 60 Jahre alt. Waren Rebekka und Isaak schuld daran, dass sie solche Kämpfertypen als Kinder hatten? Nein, das waren sie keineswegs. Jedes Kind, egal ob ein sanfter Typ oder ein Kinder, eine Kämpfernatur, ist eine Gabe von Gottes. Kinder sind verschieden, Menschen sind total verschieden. Aber es ist wichtig, dass wir durch unser Verhalten und unsere Aussagen nicht etwas befördern, was nicht gut ist. Ja, zwischen diesen beiden war eine Auseinandersetzung da, zwischen den beiden war ein Kampf da und Gott hatte das prophetisch vorhergesagt, wer die Segenslinie tragen würde. Haben Isaak und Rebekka das denn getan? Haben sie sich falsch ihren Kindern gegenüber verhalten? Ich glaube ja. Das möchte ich heute Morgen erklären. Und ich glaube, dass sie diese Generation beeinflusst haben zum Negativen. Was stellen wir fest? Noch einmal, es war prophetisch über das Leben von Jakob und Esau ausgesagt, auf wem der besondere Segen liegt, nämlich auf Jakob. Das Neue Testament erklärt uns das im Hebräerbrief und zeigt uns das deutlich auf. Darf Gott so etwas tun? Ja. Er darf es tun. Er legt auf Menschen einen besonderen Segen. Deswegen ist der andere Mensch nicht weniger wert, sondern ist eine unterschiedliche Berufung. Aber nun kommt die Frage, müssen wir dem Segen Gottes nachhelfen und unseren Einfluss wahrnehmen? Nein, das müssen wir nicht. Aber manchmal tun wir genau etwas, was das bewirkt und dadurch bringen wir eigentlich richtige Probleme hervor. Rebekka, die Frau von Isaak, verlässt innerlich den Bund, den sie mit ihrem Mann gemacht hat. Und das ist das Problem. Was hat sie getan? Sie schließt eine Allianz mit ihrem Sohn Jakob und verhilft ihm dazu, den Vater und den Bruder zu betrügen, nämlich um den Segen. Am besten lest ihr die Geschichte nochmal nach, wenn dir das nicht mehr so vor Augen ist. Der Vater wird richtig hinters Licht geführt, er wird belogen. Und Rebekka hat diesen Bund mit ihm verlassen. Obwohl letztendlich sie das getan hat, was den Segen, den Gott prophetisch vorgesagt hat, dann möglich gemacht hat. Und trotzdem rechtfertigt das nicht ihr Handeln, was sie gemacht hat. Hat Rebekka Isaak nicht geliebt oder er sie nicht? Keine Frage, lest euch das mal durch. 1. Mose 24. Es wird ausdrücklich gesagt, dass Isaak die Rebekka sehr geliebt hat. Obwohl das so eine richtig komplizierte Story war. Da wurde der Knecht geschickt, um quasi die Frau da zu bringen. Eine angebahnte Ehe. Aus anderen Kulturen kennen wir das heute noch. Der Knecht wurde geschickt, um da jemanden zu holen. Heute findet man seinen Partner manchmal übers Internet. Auch nicht schlecht. Ja? Aber es war wirklich eine Liebesbeziehung da. Aber sie hat diesen Bund mit ihrem Mann verlassen, indem sie eine Allianz geschlossen hat mit ihrem Sohn. Und sie hat sich aus diesem Bund gelöst. Kinder sind wichtig, aber dürfen niemals wichtiger werden als unser Ehepartner, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir innerlich den Bund, den wir gemacht haben, verlassen, werden wir Probleme bekommen, massive Probleme, und es wird sich in deiner Familie auswirken. Aber gehen wir noch einen weiteren Schritt zurück. Ihr merkt, ich roll das rückwärts auf. Gibt es eine tiefere Ursache dafür, dass Rebekka das getan hat? Ihr müsst die ganze Geschichte mal lesen. Ich spreche nicht von Schuldzuweisung, sondern ich beobachte nur, was der Isaak sich geleistet hat. 1. Mose 26, was hat er da getan? Er zieht mit seiner Familie nach Gera, und in diesem Kapitel wird eine Hungersnot beschrieben. Und Gott hat ihm ganz klar prophetisch gesagt, dass er ihm das Land geben würde. Er müsste sich also keine Sorgen machen. Trotzdem lügt er und gibt Rebekka als seine Schwester aus, weil er Angst hat, dass die Leute in Gera ihn umbringen würden. Abimelech war der König zur damaligen Zeit. Aus Angst um sein eigenes Leben, pure Angst, hat er so gehandelt. Leute, das geht gar nicht. Was hat das mit Rebekka gemacht? Liebe Ehefrauen, was würde das mit euch machen, wenn euer Ehemann so etwas mit euch machen würde? Eigentlich hat Isaak an dieser Stelle den Bund mit seiner Frau gebrochen, den seine Frau später auch gebrochen hat. Und er hat, glaube ich, genau das getan, was Jesus mit den Worten ausdrückt: Wer eine andere Frau ansieht und begehrt, sie zu haben, der bricht die Ehe mit ihr. Also es ist gedanklich etwas gelaufen. Das geschieht heute tausendfach im Bereich der Pornografie. Ich glaube, dass das eine geistliche Komponente hat, dass das geistlicher Ehebruch ist und dass das fatale, dramatische Auswirkungen hat, schon auf die jüngsten Männer, in den Jugendlichen. Es ist teilweise da. Es ist tragisch. Es ist heute in einer Verfügbarkeit da, und wir müssen mit dieser Herausforderung umgehen, liebe Geschwister. Der Bund, den zwei Menschen machen, ist eigentlich die wichtigste Komponente einer Beziehung. Wenn wir den Bund nicht vor Gott machen und Beziehung ohne den Bund vor Gott und ohne seinen Segen leben, sägen wir eigentlich an dem eigenen Ast, auf dem wir sitzen. Deswegen trete ich auch ganz klar dafür ein, dass eine Trauung, die wir beispielsweise hier in der Gemeinde halten, ein Bundesschluss im biblischen Sinne sein muss mit Beginn der Ehe. Und nicht, wir leben schon vorher miteinander und wir kommen dann irgendwann noch zu einer Zeremonie zusammen, wo wir auch noch um den Segen Gottes bitten. Das macht für mich keinen Sinn. Und daran werde ich mich auch als Pastor dieser Gemeinde nicht beteiligen. Das sage ich euch ganz bewusst auch als ältere Generation. Ich möchte hier nicht gesetzlich sein, aber ich möchte klar und konsequent sein. Ich mache hier einen Unterschied, wenn Menschen auf dem Weg zu Gott sind, wenn sie bisher anders gelebt haben und sagen, wir wollen unsere Beziehung in Ordnung bringen, dann ist das für mich absolut okay, dann bin ich mit dabei und unterstütze das. Aber nicht dann, wenn Menschen sagen, ich gehe bewusst einen anderen Weg und das ist gut so und ich distanziere mich davon. Ich will nicht um den Segen Gottes bitten und den Bund mit ihm schließen. Das ist ein falscher Weg, ihr Lieben. Das ist ein Holzweg und wir sägen den Ast ab. Und wir bewegen uns da auf einer Ebene, die nicht mehr durch das Wort Gottes gedeckt ist. So empfinde ich das. Aber ich gehe noch mal weiter. Entschuldigt, ich brauche etwas länger heute, aber mir ist es wichtig, darüber zu reden heute. Wo hat Isaak das herbekommen? Isaak hatte ein gutes Vorbild in seinem Vater Abraham. Der hat diese Geschichte mit seiner Frau Sarah nämlich auch zweimal gemacht. Und euch kommt im Hören die Geschichte sicherlich gut bekannt vor. Er war einmal bei demselben Abimelech da und hat auch da gesagt, das ist meine Schwester. Und er hat es gemacht, als er in Ägypten war, 1. Mose Kapitel 12. Auch da hat er Sarah als seine Schwester ausgegeben. Ja, es war sogar eine Teilwahrheit, denn sie war auch in gewisser Weise seine Schwester, aber eigentlich hat er gelogen, eigentlich hat er innerlich den Bund gebrochen. Und hier ist das Problem. Bund ist so etwas Wichtiges vor Gott. Er nimmt das total ernst. Und wir schließen, wenn wir miteinander in diese Beziehung eingehen, ein Bund vor Gott. Und die Bedeutung dieses Bundes möchte ich neu betonen und neu auf den Leuchter stellen und sagen, wir müssen darauf achten, dass wir an dieser Stelle wirklich dem Wort Gottes gemäß leben und dass wir sagen, diesen Bund wollen wir neu ernst nehmen, auch als Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und als Eltern, dass wir unsere Kinder entsprechend unterrichten, und hier komme ich auf dieses Bild zurück, sie an der Hand nehmen. Nein, wir sind nicht für ihre Entscheidungen verantwortlich, die sie treffen, aber wir sollen dieses Thema klar und deutlich angehen. Ich glaube, dass die Amalekiter, diese Geschichte von Israel, die ich euch als erstes vorgelesen habe, letztendlich eine weit zurückgehende Wurzel hat. Segen und Fluch in unserem Leben. Segen kommt dann zustande, wenn wir wirklich uns Gott unterstellen und seinen Weg gehen. Was kann man in solch einer Situation tun? Vielleicht ist meine Botschaft für dich heute Morgen eher deprimierend und du sagst, Frank, ich habe das Recht als Mitglied der CGV auf eine ermutigende Botschaft, wenn ich hier hinkomme in den Gottesdienst. Du hast recht, ich will versuchen, dich zu ermutigen. Fangen wir an mit dem Blick nach hinten. Was also tun, wenn du feststellst, dass in deiner Familie etliches nicht gut gelaufen ist? Wir können Sachen nicht korrigieren. Was da tun, wenn du einen Isaak in deiner Verwandtschaft hast, der sich falsch verhalten hat, oder einen Abraham, der falsche Entscheidungen getroffen hat? Nein, du kannst sie nicht wieder gut machen. Aber was du tun kannst, ist, du kannst durch Jesus Christus eine Veränderung erleben, durch das wunderbare Eingreifen von Jesus Christus ist grundlegende Heilung und Befreiung möglich. Und was kannst du tun, wenn du in deiner Verwandtschaft so etwas entdeckst, was du nicht mehr ändern kannst? Sollte Mose sich dort oben auf dem Berg entschuldigen oder um Vergebung bitten oder Buße tun oder stellvertretende Buße tun für das, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist? Nein, sollte er nicht. Aber was er getan hat, er hat den Stab genommen, er hat die Autorität Gottes erhoben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das tun. In unseren Familien, dass wir neu den Stab Gottes aufheben und die Autorität Gottes proklamieren. Ich möchte alle Väter an dieser Stelle herausfordern. Nehmt eure Verantwortung geistlich wahr für eure Familie. Erhebt diesen Stab Gottes, erhebt den Namen Jesus, erhebt die Autorität, die Gott euch gegeben hat als Väter, die natürlich durch unsere Gesellschaft total in Frage gestellt wird. Jeder kann machen, was er will, Leute. Aber hier brauchen wir neu diese Begegnung mit Gott. Und das mit einer Klarheit und mit einer Eindeutigkeit. Lass uns neu dafür auch innerlich hergeben und sagen, ja, wir wollen als Familie gemeinsam diesen Weg gehen. Und bitte, wenn eure Kinder einen anderen Weg gehen, egal in welchen Bereichen, wir müssen und wir sollen unsere Kinder unabdingbar lieben und zu ihnen stehen. Wir sollen sie nicht verurteilen. Und wir sollen sie auch nicht ablehnen und deswegen sagen, du kommst nicht mehr in mein Haus deswegen, weil du dies und jenes tust. Sondern unabdingbar lieben, so wie der Vater im Himmel unser Vorbild uns gegeben hat. Sie mit offenen Armen aufnehmen. Aber ganz wichtig, dass wir trennen zwischen Sache und Person und dass wir sagen, das, was du tust, das ist nicht richtig. Ich habe dich trotzdem lieb und ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber es ist so wichtig, dass du einen klaren Weg gehst und dass du dich an das Wort Gottes hältst. Wenn Amalek gegen dich kämpft, und lass mich das heute Morgen auch so sagen, ich glaube, dass es etliche unter uns gibt, die Amalek-Situationen in ihrer Familie haben, wo solche Kämpfe da sind. Und du weißt eigentlich nicht, woher es kommt. Mein Gebet heute Morgen für dich ist, dass neu der Segen Gottes in deine Familie kommt, in eure Familie kommt. Und dass ihr gemeinsam als Familie und auch als Ehemänner, dass ihr im Gebet die Autorität Gottes nimmt und sagt, Gott, komm hier rein. Wir haben das mal für uns getan, Petra und ich. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Wo wir Dinge in der Vergangenheit unserer Familien entdeckt haben, die nicht gut waren. Und wir haben miteinander gebetet und über die Punkte konkret, die wir gefunden haben, die Autorität Gottes genommen und gesagt, das, was hier als Unsegen erscheint, das wollen wir in Segen verwandelt sehen. Und deswegen nehmen wir die Autorität Gottes, damit unsere Beziehungen in unserem Miteinander gesegnet sind. Wenn Amalek kommt, dann brauchst du Hur und Aaron, die dir zur Seite stehen und die dir helfen, die mit dir gemeinsam diesen Stab hochhalten, die dich darin unterstützen. Und dafür, genau dafür ist Gemeinde da. Und bitte lass uns das nicht irgendwie rechtfertigen oder in irgendeiner Weise tun, sondern lass uns bewusst zu sagen, wir wollen erkennen, wo Sachen schiefgelaufen sind, wo sie nicht gut gelaufen sind, auch in unseren Familien, das beim Namen nennen. Und sagen, Herr, wir wollen neu deine Autorität da hineinkommen lassen in diese Situation meiner Familie, unserer Familie. Ich wünsche dir, dass du heute Morgen diese Entscheidung treffen kannst und sagen kannst, ich nehme etwas bewusst für mich mit. Ich will ein Vorbild für andere Generationen sein. Ich will verantwortlich sein. Wo hast du deine Haltung verlassen, die dem entspricht, was Gott möchte? Wo musst du um Vergebung bitten? Wo hast du innerlich Positionen verlassen? Da musst du zurückkehren. Und bitte lass uns nicht den Blick nach hinten richten, sondern lass uns den Blick nach vorne richten. Unser Gebetsteam steht für dich bereit. Ich möchte bitten darum, dass wir noch ein paar Momente der Stille nehmen, wo wir für uns persönlich Entscheidungen treffen können. Wenn du merkst, es gibt so Momente, da musst du neu die Autorität Gottes in deine Familie hineinlassen. Nimm das heute Morgen. Schließ bitte mit mir die Augen und nimm dieses Wort für dich. Wenn du innerlich jetzt sagst, damit kann ich gar nichts anfangen, oder vielleicht hast du dich auch darüber geärgert, über das, was ich gesagt habe, versuch hineinzuhören, was Gott dir da wirklich zu sagen hat. Nicht, was ich hier gesagt habe, sondern was Gott dir geben möchte.